Die Geschichte von Nehemia beginnt nicht mit sichtbarem Erfolg, sondern mit Trümmern, Schande und einem Mann, der die wahre Lage seines Volkes ernst nimmt. Die Stadt Gottes liegt offen vor den Angriffen der Feinde, der Tempel ist ohne schützende Mauer und geistlicher Dienst geschieht ohne festen Rahmen. In dieses Spannungsfeld hinein beruft Gott einen gewöhnlichen Beamten am Königshof und macht ihn zu einem Werkzeug für seinen Wiedergewinn, die Mauern werden erneuert, der Gottesdienst wird geordnet und mitten in Widerstand und inneren Spannungen zeigt sich, wie der lebendige Gott seine Absichten mit seinem Volk dennoch voranbringt. Gottes Haus braucht Gottes Mauer, Haus und Reich gehören zusammen. Wenn unter Nehemia von der Mauer Jerusalems berichtet wird, steht längst wieder ein Tempel auf dem Berg Zion. Gott hat sein Haus, seine Wohnung inmitten seines Volkes, bereits wieder aufgerichtet, und doch ist die Geschichte damit nicht zu Ende. Eine Stadt ohne Mauern ist ein offenes Feld, jeder kann kommen und gehen, Feinde dringen leicht ein, und es gibt keinen erkennbaren Bereich, der dem Herrn geweiht ist. So macht Nehemia sichtbar, was geistlich für alle Zeiten gilt, Gottes Haus braucht Gottes Mauer. Es genügt Gott nicht, irgendwo auf der Erde einen Altar und einen Tempel zu haben, er will auch einen Raum, in dem seine Gegenwart bewahrt, seine Autorität anerkannt und seine Heiligkeit respektiert wird. Darum ist Jerusalem nicht einfach ein religiöser Ort, sondern die Stadt des großen Königs, umgeben von einer Mauer, die zeigt, hier gehört alles dem Herrn. Der entscheidende Punkt im Buch Nehemia ist, dass die Stadt Jerusalem ein Schutz und eine Bewahrung für das Haus Gottes war, das sich in ihr befand. Das bedeutet, dass das Haus Gottes als seine Wohnung und sein Heim auf der Erde sein Königreich braucht, das als Bereich aufgerichtet wird, um sein Interesse auf der Erde für seine Verwaltung zu bewahren und seine Ökonomie auszuführen. Der Wiederaufbau des Hauses Gottes versinnbildlicht Gottes Wiedererlangung der verkommenen Gemeinde, und der Wiederaufbau der Mauer der Stadt Jerusalem versinnbildlicht Gottes Wiedererlangung seines Königreichs. Gottes Bau seines Hauses und sein Bau seines Königreichs gehen Hand in Hand. Jesus verbindet genau diesen Gedanken, wenn er von seiner Gemeinde spricht und im selben Atemzug die Schlüsselfunktion des Reiches erwähnt. In Matthäus 16, 18 bis 19 heißt es, und ich sage dir auch, dass du Petrus bist, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Hades werden nicht den Sieg über sie gewinnen. Und ich werde dir die Schlüssel des Königreichs der Himmel geben, und was immer du auf der Erde bindest, wird in den Himmeln gebunden worden sein, und was immer du auf der Erde löst, wird in den Himmeln gelöst worden sein. Gemeinde und Reich sind nicht zu trennen, die Gemeinde ist Gottes Haus, seine Wohnstätte, das Reich ist der Bereich seiner Herrschaft, seiner Ordnung und seiner wirksamen Regierung. Übertragen in unsere Zeit bedeutet das, wo Gott sein Haus, seine Gemeinde, wieder neu belebt und baut, da schafft er zugleich eine geistliche Mauer aus Heiligkeit, Wahrheit und geistlicher Autorität. Diese Mauer macht nicht stolz und abschottend, sondern schützt das, was Gott anvertraut hat, klärt Zugehörigkeit und bewahrt vor Vermischung. Wer so denkt, beginnt Gemeinde nicht nur als innerliche Frömmigkeit zu sehen, sondern als einen sichtbaren Raum, in dem Christus herrscht, in dem sein Wort Gewicht hat und in dem sein Wille geschieht, ein Raum, der inmitten einer offenen, oft verwirrenden Welt zu einer geborgenen Stadt Gottes wird. Und ich sage dir auch, dass du Petrus bist, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Hades werden nicht den Sieg über sie gewinnen. Und ich werde dir die Schlüssel des Königreichs der Himmel geben, und was immer du auf der Erde bindest, wird in den Himmeln gebunden worden sein, und was immer du auf der Erde löst, wird in den Himmeln gelöst worden sein. Wer auf Nehemia hört, entdeckt, Gott will nicht nur unser inneres Tempelleben erneuern, persönliche Frömmigkeit, Gebet, Lobpreis, sondern auch die Mauern unseres gemeinschaftlichen Lebens wieder aufrichten. Es braucht klare, liebevoll verstandene Grenzen, die zeigen, wem wir gehören, was in der Gemeinde Raum haben darf und wovon wir uns trennen, weil es dem König nicht entspricht. Wo das Evangelium uns in Gottes Haus führt, führt uns derselbe Herr auch in sein Reich hinein. Daraus wächst eine stille Entschlossenheit, nicht nur geistliche Erfahrungen zu suchen, sondern in ein Leben hineinwachsen, das von Gottes Herrschaft geordnet ist, nicht nur von Einheit zu sprechen, sondern bereit zu sein, sich von Gottes Wort korrigieren zu lassen, damit sein Haus in einer geschützten Stadt stehen kann. Nehemias Herz, Trauer, Gebet und Vertrauen als Weg des Wiederaufbaus. Nehemias Weg beginnt nicht auf der Baustelle, sondern in der inneren Erschütterung. Als er hört, dass die Mauer Jerusalems niedergerissen und die Tore verbrannt sind, bricht er nicht in hektische Aktivität aus, sondern in Trauer und Gebet. Er sitzt, weint, fastet und breitet die Not der Stadt vor Gott aus. In seinem langen Gebet nimmt er das Volk mit hinein, ohne sich zu schonen. Er bekennt die Sünden Israels, spricht von der Untreue der Väter und den Übertretungen seiner Generation. Zugleich nimmt er Gottes Wort ernst und erinnert den Herrn an das, was er zu Mose gesprochen hat, dass er die Zerstreuten wieder an den Ort seiner Wohnung sammeln will, selbst von den Enden des Himmels. So wird Nehemias Trauer zu einem Ort des Glaubens, er klagt nicht nur die Lage an, sondern ergreift Gottes Zusagen. Sein Herz wird weich für Gottes Anliegen und standhaft gegenüber Verzweiflung. Dann bekannte er die Sünden der Kinder Israels und bat Gott, an sein Wort an Mose zu denken, dass er die Gefangenen seines Volkes selbst von den Enden des Himmels an den Ort seiner Wohnung zurückbringen würde. Nehemia stützte sich auf Gottes Wort und betete entsprechend. So war Gott durch sein eigenes Wort gebunden. Aus dieser verborgenen Geschichte mit Gott wächst eine erstaunliche Freiheit vor Menschen. Als Mundschenk des Königs Artasasta betritt Nehemia den Thronsaal mit sichtbarer Traurigkeit, ein Wagnis, das ihm das Leben kosten könnte. Doch gerade hier öffnet Gott eine Tür, auf die Frage des Königs hin benennt Nehemia klar die Not Jerusalems, bittet um Erlaubnis zur Rückkehr, um Schutzbriefe und Holz für die Tore. In der Schrift heißt es über solche Situationen, dein Königreich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Bei Nehemia wird sichtbar, wie Gottes verborgenes Königreich im Gebet wie im Handeln Gestalt gewinnt. Er ist kein Träumer, der nur betet, aber nicht plant, doch er ist auch kein Funktionär, der nur organisiert, aber nicht weint. Er untersucht nachts die Mauer, weckt nüchtern ab, ruft dann das Volk zusammen und sagt, der Gott des Himmels, er wird es uns gelingen lassen, wir, seine Knechte, werden uns aufmachen und bauen. In diesem Satz begegnen sich Vertrauen und Entschlossenheit. So entsteht wieder Aufbau, aus Herzen, die von Gottes Wort getroffen, von seiner Treue ermutigt und von seiner Majestät innerlich gebunden sind. Vor diesem Hintergrund bekommt Nehemias Beispiel eine leise, aber weitreichende Bedeutung für unsere Zeit. Wo Not gesehen, aber nicht betend vor Gott bewegt wird, verflacht Engagement leicht zu Aktionismus oder Bitterkeit. Wo wiederum viel geklagt, aber nicht geglaubt und gehandelt wird, erstarrt Hoffnung. Nehemia zeigt einen königlichen, zugleich zutiefst dienenden Weg, im Verborgenen mit Gott ringen, das eigene Herz reinigen lassen, sich an die Zusagen der Schrift klammern und dann mutig in die Situationen hineintreten, in die Gott einen stellt. So wird der Weg frei, dass Gott seine Wiederherstellung weiterführt, durch Menschen, die gelernt haben, in der Spannung von Trauer und Vertrauen, von Buße und Zuversicht zu leben. Dein Königreich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Nehemias Herz erinnert daran, dass echter Wiederaufbau immer bei Gott beginnt. Wo die Not des Volkes Gottes, die Brüche in Gemeinde, Familie oder persönlichem Leben nicht mehr unter die Haut gehen, versiegen auch die Quellen der Fürbitte. Umgekehrt führt ein Herz, das klagen, bekennen und glauben kann, in eine stille, aber unerschütterliche Zuversicht. Der Gott des Himmels ist größer als die Scherben vor unseren Füßen. Aus dieser Zuversicht wächst eine neue Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, Schritte zu wagen und sich für Gottes Anliegen zu verbrauchen, nicht, weil alles in der Hand wäre, sondern weil Gottes Hand über allem steht. Kampf nach außen, Reinigung nach innen, Gottes Volk im Wiedergewinn. Der Wiederaufbau der Mauer unter Nehemia spielt sich auf zwei Ebenen ab, die untrennbar zusammengehören, draußen stehen die Feinde, drinnen wird die Gemeinde geprüft. Von außen kommen Spott, Drohungen und konkrete Angriffspläne. Die Gegner verhöhnen das Werk und erklären die Mauer für lächerlich und zum Scheitern verurteilt. Statt in Panik zu geraten oder in blinden Aktivismus zu fliehen, beteten die Juden zu ihrem Gott und stellten zugleich Wachen auf, Tag und Nacht, bereit zum Kampf. Die Arbeiter tragen Lasten, bauen und halten doch mit der anderen Hand das Schwert. Der Mann mit der Trompete steht neben Nehemia, um im Ernstfall zu sammeln, im Vertrauen darauf, dass Gott selbst für sie kämpfen wird. Hier zeigt sich ein reifer Glaube, er trennt Wachsamkeit und Vertrauen nicht, sondern verbindet sie, betend und arbeitend, schutzbereit und doch nicht von Angst bestimmt. Die Juden beteten zu ihrem Gott und unter Nehemias Anweisung und Leitung stellten sie Tag und Nacht eine Wache gegen den Feind auf, bereit zum Kampf, mit Waffen in der Hand, ermutigt von Nehemia, der sie aufforderte, an den großen und furchtbaren Herrn zu denken und für ihre Familien zu kämpfen. Die Hälfte von Nehemias Dienern arbeitete an dem Werk und die andere Hälfte hielt die Waffen bereit zum Kampf. Einige bauten an der Mauer, andere trugen Lasten, sie verrichteten die Arbeit, indem sie mit der einen Hand die Lasten trugen und mit der anderen Hand eine Waffe hielten. Derjenige, der die Trompete blasen sollte, stand neben Nehemia, um sie zum Kampf zu versammeln, im Vertrauen darauf, dass ihr Gott für sie kämpfen würde. Doch während die Mauern wachsen, deckt Gott eine zweite Front auf, die ungerechten Strukturen mitten im Volk. In Nehemia 5 klagen die Armen, dass ihre Brüder sie durch Schulden, Zinsen und Pfändungen in die Enge treiben. Die äußerliche Bedrohung lenkt den Blick auf eine innere Unwahrheit. Die Stadt Gottes kann nicht sicher sein, wenn im Inneren Ausbeutung und Hartherzigkeit herrschen. Nehemia stellt sich den Vornehmen entgegen, erinnert sie an die Furcht des Herrn und ruft zur Rückgabe des Unrechtmäßigen auf. Er selbst lebt vor, was er sagt, als Statthalter verzichtet er auf die ihm zustehenden Abgaben, nimmt keine Lasten von den Brüdern, sondern trägt sie. So wird deutlich, dass Gottes Wiederherstellung nicht nur Mauern und Tore betrifft, sondern Herzen, Beziehungen und wirtschaftliche Praxis. Diese doppelte Bewegung, Kampf nach außen, Reinigung nach innen, findet ihre tiefere Erfüllung im Evangelium. Christus baut seine Gemeinde als eine Stadt, die nicht nur vor den Pforten des Hades bewahrt, sondern in der sein Wesen widerstrahlt. In Matthäus 6:1 heißt es warnend, hütet euch aber, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zu üben, um von ihnen bewundert zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Eine Mauer, die nur gegen äußere Angriffe schützt, aber innerlich von Selbstgerechtigkeit, Habgier oder Lieblosigkeit durchzogen ist, trägt bereits den Keim ihres Einsturzes in sich. Nehemias Bericht hält uns einen Spiegel hin, Gottes Volk ist berufen, zugleich wachsam und bußfertig zu sein, klar in der Abgrenzung gegen das, was Gottes Werk zerstört, und weichherzig im Umgang miteinander. Wo dieser Weg gegangen wird, entsteht ein Raum, in dem Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit sich begegnen und in dem Gottes Gegenwart nicht nur geschützt, sondern auch glaubwürdig bezeugt wird. Hütet euch aber, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zu üben, um von ihnen bewundert zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Die Spannung zwischen äußeren Kämpfen und innerer Reinigung ist auch heute spürbar. Es gibt Angriffe auf das Zeugnis der Gemeinde, Verwirrung in Lehre und Ethik, offenen Widerstand gegen Gottes Wort. Zugleich liegen die tieferen Gefahren oft im Verborgenen, spiritueller Stolz, verletzende Worte, Ungerechtigkeit im Alltag, mangelnde Barmherzigkeit. Nehemias Geschichte ermutigt, beides ernst zu nehmen, ohne zu verzweifeln. Gottes Ziel ist nicht nur, sein Volk vor Angriffen zu bewahren, sondern es innerlich zu ordnen, zu reinigen und zu stärken. Wer sich diesem Prozess stellt, erfährt, dass der Herr selbst der eigentliche Wächter an der Mauer ist, der gute König, der sein Volk schützt und zugleich ihr Herz erneuert. Herr Jesus Christus, du Gott des Himmels, danke, dass du dein Volk auch in Zeiten der Trümmer nicht aufgibst, sondern Mauern des Schutzes und Räume deiner Gegenwart neu entstehen lässt. Richte unseren Blick auf dein Haus und dein Reich, damit unser Herz von dem bewegt wird, was dir wichtig ist, und wir in deinen Händen zu Werkzeugen deines Wiederaufbaus werden. Wo unsere Herzen hart, selbstbezogen oder mutlos geworden sind, berühre uns neu mit deiner Gnade, heile unsere Wunden und bringe uns in die lebendige Gemeinschaft mit dir zurück. Stärke in uns den Geist Nehemias, ein Herz, das weint über den Zustand deines Volkes, das deinem Wort vertraut und das mutig handelt in der Kraft deines Namens. Bewahre deine Gemeinde vor Angriffen von außen und reinige sie von Unrecht und Unversöhntheit im Innern, damit dein Haus geschützt steht und dein Licht klar in dieser Welt leuchtet. Lass uns erfahren, dass du mitten im Widerstand deinen Frieden gibst und deinen guten Plan mit uns vollendest. In deiner Treue und mit deiner Hoffnung segne dein Volk neu, bis deine Herrschaft sichtbar wird. Amen.